Vieles in unserem Leben gibt uns Identität und Sicherheit, Herkunft, Bildung, Frömmigkeit, Kultur, sogar unsere persönliche Logik. Oft merken wir gar nicht, wie sehr diese Dinge unser Denken bestimmen, bis wir an Grenzen stoßen, an denen unser Christsein zwar bleibt, die lebendige Erfahrung von Christus aber erstaunlich klein wirkt. Paulus öffnet in Philipper 3 einen tiefen Blick in sein Inneres, er spricht davon, frühere Vorzüge und Sicherheiten als Verlust zu zählen, nicht weil sie an sich böse wären, sondern weil sie ihn daran hinderten, Christus zu gewinnen und zu erfahren. Alle Dinge als Verlust zählen, was meinte Paulus wirklich? Wenn Paulus in Philipper 3 schreibt, dass er alle Dinge als Verlust zählt, lenkt er den Blick zuerst nicht auf Häuser, Geld oder Karriere, sondern auf das, was ihn religiös stark machte. Er nennt seine Beschneidung, seine Herkunft aus Israel, seinen Stamm Benjamin, seine Zugehörigkeit zu den Pharisäern, seinen Eifer und seine gesetzliche Gerechtigkeit. Das waren seine Auszeichnungen, sein geistliches Kapital, seine Identität. In den Augen seiner Umgebung war das alles reiner Gewinn, ein makelloser Lebenslauf vor Gott. Gerade deshalb war es so schwer zu erkennen, wie gefährlich diese Dinge werden konnten. Denn sie waren nicht offensichtlich böse, sondern glänzend gut. In Philipper 3, 7, 8 heißt es, doch welche Dinge auch immer mir Gewinn waren, diese habe ich um Christi willen als Verlust angesehen. Doch noch mehr, ich sehe auch alle Dinge als Verlust an wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Paulus beschreibt kein äußerliches Askeseprogramm, sondern eine tiefe innere Neubewertung. Was ihm einst Halt, Ansehen und Selbstsicherheit gab, tritt in den Hintergrund, weil vor ihm ein anderer Glanz aufgeht, die Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi. In Vers 7 spricht Paulus von was mir Gewinn war. Damit meint er die Dinge, die in den Versen 5 und 6 erwähnt werden. Was ihm Gewinn war, das erachtete Paulus um Christi willen als Verlust. All die verschiedenen Gewinne fasste Paulus als einen einzigen Verlust auf, weil sie alle in ein und dasselbe mündeten, nämlich in den Verlust Christi, wie durch um Christi willen angedeutet wird. Alles, was Paulus einst Gewinn war, hinderte ihn und hielt ihn davon zurück, an Christus teilzuhaben und ihn zu genießen. Damit wird deutlich, dass das eigentliche Problem nicht die Dinge an sich sind, sondern die Rolle, die sie im Herzen spielen. Religiöse Leistungen, geistliche Einsichten, kulturelle Vorzüge können zu Ersatz Christi werden, wenn sie uns unmerklich zur Ruhe kommen lassen, bevor wir wirklich in Christus ruhen. Dann stützen wir uns auf unsere Frömmigkeit statt auf seine Gerechtigkeit, auf unsere Klarheit statt auf seine Weisheit, auf unsere Herkunft oder Tradition statt auf seine Gnade. Paulus erkennt, dass alle seine Gewinne, so verschieden sie sind, in einer Hinsicht eins sind, sie können ihn um den wahren Gewinn bringen, wenn er sich auf sie verlässt. Darum fasst er sie radikal als Verlust zusammen. Dieser Verlust ist jedoch kein blinder Verzicht, sondern das Öffnen der Hände. Wer die Hände nicht mehr krampfhaft um seine eigenen Sicherheiten schließt, kann Christus empfangen. In diesem Licht werden auch unsere eigenen Gewinne durchsichtig. Der Gedanke, dass Christus selbst unser eigentlicher Reichtum ist, wird zu einer stillen, aber kräftigen Einladung, was immer uns bisher definierte, darf seinen absoluten Anspruch verlieren, damit wir ihn als unsere wahre Identität, unsere Gerechtigkeit und unsere Freude gewinnen. Wenn Paulus so redet, schildert er nicht nur seine persönliche Geschichte, sondern legt eine geistliche Linie frei, die durch die ganze Schrift läuft. Gott zielt darauf, dass der Mensch nicht in sich selbst, sondern in der Gemeinschaft mit ihm seine Fülle findet. Schon in 1. Mose Kapitel 1 Vers 26 heißt es, und Gott sprach, lasst uns den Menschen machen in unserem Bild, gemäß unserer Gleichgestalt. Der Mensch ist nicht geschaffen, um sich an sich selbst zu genügen, er ist auf ein Gegenüber hin angelegt. In Christus begegnet uns dieses göttliche Gegenüber persönlich und greifbar. Alles, worauf wir uns statt auf ihn stützen, verfehlt die Bestimmung, die Gott uns zugedacht hat. Das zu erkennen, ist zunächst schmerzhaft, denn es relativiert vieles, worauf wir stolz sind. Zugleich ist es befreiend, wenn Christus unser Gewinn wird, muss nichts anderes mehr die Last tragen, uns Sinn, Wert und Zukunft zu garantieren. Diese Entlastung ist nicht laut, aber tief, sie schenkt eine neue, leise Freude, die nicht mehr davon abhängt, ob unsere bisherigen Gewinne bleiben oder schwinden. So wird das Wort des Paulus zu einer Einladung, über das eigene Herz zu staunen und es neu auszurichten. Die Frage ist weniger, was wir äußerlich besitzen oder nicht besitzen, sondern worauf wir innerlich bauen. Wo unsere religiösen, beruflichen oder kulturellen Vorzüge nicht länger Fundament, sondern Gabe sind, wo Christus selbst die Mitte wird, da verliert der Gedanke an Verlust seinen Schrecken. Dann wird verständlich, wie jemand sagen kann, ich sehe all das als Verlust an, damit ich Christus gewinne. Hinter dieser Formulierung steht keine heroische Pose, sondern ein wachsendes Vertrauen. Der Herr, den Paulus gefunden hat, ist so reich, dass alles andere verblasst, ohne verachtet werden zu müssen. Wer sich diesem Christus anvertraut, entdeckt Schritt für Schritt, dass der scheinbare Verlust an Selbstsicherheit sich in einen größeren Raum für seine Gegenwart verwandelt. Doch welche Dinge auch immer mir Gewinn waren, diese habe ich um Christi willen als Verlust angesehen. Doch noch mehr, ich sehe auch alle Dinge als Verlust an wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um seinetwillen habe ich den Verlust aller Dinge erlitten und sehe sie als Abfall an, damit ich Christus gewinne. Paulus' radikales Rechnen mit Gewinn und Verlust öffnet einen stillen Raum für Selbstprüfung, woran hängt das Herz wirklich, wenn es um Identität, Anerkennung und Sicherheit geht? In dieser Frage liegt keine Anklage, sondern eine Chance. Wo Christus mehr und mehr den Platz des eigentlichen Gewinns einnimmt, wird das Leben nicht ärmer, sondern einfacher und freier. Der Blick löst sich von dem, was gehalten werden muss, und richtet sich auf den, der uns hält. Auf diesem Weg verliert nichts seinen Wert, aber alles verliert den Anspruch, uns zu ersetzen, was nur Christus sein kann. Das ist die ermutigende Perspektive dieses Abschnitts. Der Weg, auf dem wir alle Dinge als Verlust sehen, ist derselbe Weg, auf dem wir erfahren, dass Christus selbst unser unverlierbarer Gewinn ist. Verborgene Ersatzwerte, Religion, Philosophie und Kultur. Viele Menschen denken bei Gefahren für das geistliche Leben zuerst an sichtbare Dinge, Geldliebe, Genuss, Erfolg. Paulus sieht tiefer. Er erkennt, dass die subtileren Konkurrenten zu Christus oft in den unsichtbaren Strukturen des Denkens wohnen, in Religion, Philosophie und Kultur. Diese Bereiche wirken auf den ersten Blick edel und hoch, sie ordnen das Dasein, geben Sinn, vermitteln Werte. Gerade darin liegt ihre Ambivalenz. Was uns innerlich Struktur gibt, kann uns auch festlegen. Jede Familie entwickelt ihre Hauslogik, jede Nation ihr typisches Denken, jede religiöse Prägung ihre selbstverständlichen Regeln. Solange diese Muster im Einklang mit dem Evangelium stehen, dienen sie. Aber sobald sie unberührbar werden, reden sie lauter als das Wort Gottes und als das leise Zeugnis des Geistes. Dann beginnen sie, Christus zu verdrängen, ohne seinen Namen zu leugnen. Paulus erkannte jedoch, dass die Dinge, die die Menschen wirklich daran hindern, Christus zu erfahren, vor allem die Dinge der Religion, der Philosophie und der Kultur sind. Im Großen und Ganzen sind die nachdenklichen, philosophischen Menschen nicht von dem Materiellen eingenommen. Diejenigen, die nicht nachdenklich oder philosophisch sind, sind gewöhnlich die, die von dem Materiellen abgelenkt werden. Diejenigen, die philosophischer sind, kümmern sich um Religion, Kultur und Philosophie. Die Schrift zeigt, dass der Mensch zwar von Anfang an in ein kulturelles Umfeld gestellt ist, aber von seiner innersten Bestimmung her nicht von Kultur, sondern von Gott her definiert werden soll. In 1. Mose Kapitel 1 Vers 26 heißt es, lasst uns den Menschen machen in unserem Bild, gemäß unserer Gleichgestalt. Dieses Bild Gottes ist in Christus sichtbar geworden, über ihn heißt es in Kolosser 1,15, er sei das Bild des unsichtbaren Gottes. Wenn nun andere Bilder, Vorstellungen von gelungener Frömmigkeit, idealem Menschsein, anständigem Leben, mächtiger werden als dieses eine Bild Christi, geraten die Maßstäbe ins Rutschen. Man kann aufrichtig an Jesus glauben, sich über seine Errettung freuen und doch innerlich mehr von Tradition, nationalem Empfinden oder philosophischer Logik geleitet sein als von ihm selbst. Dann bleibt der Glaube gewissermaßen eingepackt in kulturelle und religiöse Schutzschichten, und Christus findet wenig Raum, sich konkret auszudrücken. Diese verborgenen Ersatzwerte sind gerade deshalb schwer zu erkennen, weil sie nicht offensichtlich sündig sind. Manches erscheint sogar geistlich, ein starkes Pflichtbewusstsein, eine gepflegte Liturgie, eine bestimmte geistliche Schule, ein hohes Bildungsniveau im Umgang mit der Bibel. Doch wo diese Güter unbemerkt zum Maßstab dafür werden, was Gott tun darf und was nicht, dienen sie nicht mehr als Gaben, sondern herrschen als Norm. In Kolosser 3, 7, 8 erinnert Paulus die Gläubigen daran, dass sie einst in bestimmten Dingen lebten, die nun abzulegen sind, darin seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Der Übergang von einst zu jetzt aber vollzieht sich nicht nur in groben äußeren Sünden, sondern auch in feinen inneren Bindungen. Wo das Evangelium unser Denken erneuert, verliert auch das scheinbar Selbstverständliche das Recht, das letzte Wort zu haben. Die ermutigende Seite dieser Einsicht liegt darin, dass Christus unsere kulturellen, philosophischen und religiösen Prägungen nicht zerstört, sondern erlöst. Er nimmt ihnen den absoluten Anspruch, ohne sie auszulöschen. Wer in dieser Perspektive auf sein eigenes inneres Regelwerk schaut, braucht sich nicht zu verurteilen, sondern darf entdecken, wo Gott durch Christus freier wirken möchte, als es bisher erlaubt war. Jede solche Entdeckung, so unscheinbar sie sein mag, wird zu einer Öffnung, Christus gewinnt ein wenig mehr Raum, und man selbst wird ein wenig leichter. So verwandeln sich die unsichtbaren Fesseln der Ersatzwerte Schritt für Schritt in Gelegenheiten, neu zu erfahren, wie lebendig und gegenwärtig der Herr im ganz gewöhnlichen Alltag sein will. Und Gott sprach, lasst uns den Menschen machen in unserem Bild, gemäß unserer Gleichgestalt, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über jedes Kriechtier, das auf der Erde umherkriecht. Der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Die Auseinandersetzung mit verborgenen Ersatzwerten führt nicht in Misstrauen gegenüber Kultur, Denken oder religiöser Praxis, sondern in eine tiefere Freiheit. Christus darf die Mitte sein, von der aus alles andere seinen Platz findet. Wo innere Selbstverständlichkeiten, das, was man ebenso macht, von seinem Wort und seiner Gegenwart her überprüft werden, entsteht eine neue Beweglichkeit. Dann verlieren starre Muster ihre Macht und zugleich gewinnen Bewährtes und Gutes einen neuen Glanz, weil sie nicht mehr Gottes Stelle vertreten müssen. In dieser Bewegung wächst die Zuversicht, dass der Herr selbst fähig ist, sanft, aber klar mit unserem Denken umzugehen. Er kennt die Geschichten hinter unseren Überzeugungen und kann sie so verwandeln, dass sie ihn nicht mehr verdrängen, sondern auf ihn hinweisen. Christus gewinnen, vom Wissen zur Erfahrung. Wenn Paulus davon spricht, alle Dinge als Verlust zu zählen, um Christus zu gewinnen, beschreibt er keinen nüchternen Tauschhandel, sondern eine Bewegung vom bloßen Wissen zur lebendigen Erfahrung. Das Zentrum dieser Bewegung formuliert er so, um der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen, damit ich Christus gewinne. Das Wort Erkenntnis meint hier mehr als Information. Es geht um ein persönliches Erkennen, in dem Christus nicht nur Gegenstand der Lehre, sondern gegenüber des Herzens wird. Je kostbarer er so wird, desto deutlicher treten die Dinge hervor, die dieses Erkennen im Alltag verdunkeln, Stolz auf das eigene geistliche Niveau, das Bedürfnis, sich über Leistungen zu definieren, das Festhalten an Sicherheiten, die uns Kontrolle geben. In dem Maß, in dem Christus an Gewicht gewinnt, werden solche Sicherheiten innerlich leichter, bis sie, wie Paulus sagt, zu Abfall werden, verglichen mit dem, was man in ihm gefunden hat. Aber gewiss erachte ich auch alle Dinge als Verlust um der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen, um dessen Willen ich den Verlust aller Dinge erlitten habe und sie für Unrat erachte, damit ich Christus gewinne. Dieser Prozess ist kein einmaliger heroischer Moment, sondern eine fortlaufende Umstellung des inneren Rechnens. Paulus schreibt, doch noch mehr, ich sehe auch alle Dinge als Verlust an, wörtlich, ich zähle, ich rechne sie als Verlust. Es ist eine Haltung, die sich immer wieder bewährt, wenn neue Situationen auftauchen. Die Schrift hilft, diesen Horizont zu öffnen. In Kolosser 1 heißt es über Christus, dass alle Dinge in ihm geschaffen sind, durch ihn bestehen und dass Gott durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen beabsichtigt. Wenn er der Ursprung, der Träger und das Ziel aller Schöpfung ist, dann kann nichts, was wir besitzen oder leisten, den Platz einnehmen, den nur er ausfüllen kann. Die Folge ist nicht Verachtung der Schöpfung, sondern eine neue Ordnung, Dinge dürfen wieder Dinge sein, und Christus bleibt Christus. Das entlastet die Welt um uns von der Last, uns Glück, Identität und Sinn garantieren zu müssen. Praktisch zeigt sich diese Umordnung darin, dass sich der Blick verschiebt. Wo früher der Wert eines Tages vor allem daran gemessen wurde, was geschafft, gesichert oder erreicht wurde, wird er nun mehr und mehr daran gemessen, wie Christus darin begegnet ist. Was wir tun, bleibt wichtig, aber es wird durchsichtig. Aufgaben, Beziehungen, Herausforderungen und Freuden werden zu Orten seiner Gegenwart. Wenn Paulus sagt, dass er alles als Verlust sieht, damit ich Christus gewinne, meint er eben dies: Christus selbst wird zum Gewinn, der in jeder Situation empfangen und erfahren werden kann. Dieser Gewinn ist nicht abstrakt, sondern konkret: Vergebung, wo man in sich selbst nichts mehr rechtfertigen kann, Trost, wo äußere Stützen wegfallen, Weisheit, wo eigene Logik an Grenzen stößt, Freude, die nicht davon abhängt, dass alle Pläne aufgehen. Die ermutigende Perspektive liegt darin, dass dieser Weg niemanden überfordert. Es geht nicht darum, das eigene Leben mit Gewalt zu entleeren, sondern darum, Christus zu erlauben, immer deutlicher zu zeigen, wie reich er ist. In dieser Begegnung verlieren Ersatzwerte von allein an Kraft. Man wird nicht innerlich ärmer, sondern freier und beweglicher. Was gestern noch unverzichtbar schien, wird heute relativ jahbar, weil ein größerer den inneren Raum füllt. So wächst im Verborgenen ein anderes Empfinden, nicht mehr die Frage steht im Vordergrund, was man alles aufgibt, sondern die Dankbarkeit dafür, was man in ihm gefunden hat. Der Alltag bekommt in diesem Licht eine neue Farbe. Gewöhnliche Wege, Gespräche, Entscheidungen werden zu Gelegenheiten, Christus als den wahren Gewinn zu entdecken, immer wieder neu und immer ein wenig tiefer. Doch noch mehr, ich sehe auch alle Dinge als Verlust an wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um seinetwillen habe ich den Verlust aller Dinge erlitten und sehe sie als Abfall an, damit ich Christus gewinne. Der Weg vom Wissensglauben zur erfahrungsgeprägten Beziehung zu Christus verläuft still und unspektakulär, aber er ist real. Mit jedem Schritt, in dem etwas an innerer Absolutheit verliert und Christus an Bedeutung gewinnt, wird das Herz freier und zugleich geborgener. Die Unsicherheit, die das Loslassen zunächst begleiten mag, wird zur Entdeckung, dass der Herr tatsächlich der ist, als den die Schrift ihn bezeugt, der wahre Reichtum, der tragfähige Grund, der zuverlässige Begleiter. So wird das Zählen aller Dinge als Verlust nicht zu einer düsteren Verzichtsübung, sondern zu einem Weg in eine tiefere Freude. In dieser Freude liegt eine stille Kraft, die auch andere anzieht, nicht zu unserer Leistung, sondern zu dem Christus, der unsere eigentliche Geschichte geworden ist. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.